Wir hören jetzt auf unseren Predigttext im Römerbrief, Kapitel 16, die Verse 1 bis 20. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchreae ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt, und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht, denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüß Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt meinen geliebten Epänetus, der ein Erstling von Achaia für Christus ist. Grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt meinen im Herrn geliebten Amplias. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und meinen geliebten Stachis. Grüßt Apelles, den in Christus bewährten. Grüßt die vom Haus des Aristobulus. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden des Christus. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. So bitten wir dich, Herr Jesus, dass du uns diesen Text aufschließt, lebendig machst und das, worum es hier geht, auch in uns, in unserer Gemeinde, zur Wirklichkeit werden lässt. Amen. Ja, wir haben heute vielleicht einen etwas ungewöhnlichen Predigttext. Vielleicht habt ihr euch gefragt, was will er denn eine halbe Stunde darüber predigen, mit dieser uninteressanten Namensliste mit 18 Grußworten. Aber dem Heiligen Geist hat es dennoch gefallen, diesen Abschnitt in seine Bibel aufzunehmen. Das sind jetzt nicht so tiefe theologische Gedanken wie im Rest des Römerbriefs enthalten. Aber er zeigt uns etwas anderes aus der Zeit der Urgemeinde. Paulus hatte ein herzliches Verhältnis zu seinen Geschwistern und besonders zu Rom. Ich denke, das kommt hier deutlich zum Ausdruck. Es war eine Gemeinde, wo er vorher nie war, die er eigentlich gar nicht kannte. Er grüßt diese Geschwister alle mit Namen und einem individuellen Segensgruß. Und man merkt, das kommt von ganzem Herzen. Das sind nicht nur irgendwelche Höflichkeitsfloskeln, die er da austauscht. Er hatte eine lebendige Beziehung zu den Geschwistern. Gemeinde war für ihn nie irgend so eine anonyme Masse. Er hat sich nicht als ihr Chef betrachtet oder als ihr Pastor, sondern er war ein Glied unter vielen. Er hat sicherlich auch namentlich für sie viel gebetet. Könntet ihr das auch, so viele Namen aufzählen von Geschwistern aus dieser Gemeinde oder anderen Gemeinden? Wir haben hier ein lebendiges Anschauungsbeispiel für das, was die Bibel die Gemeinschaft der Heiligen nennt. Ja, wie wir sie ganz konkret leben können. Und dieser Text füllt diesen Ausdruck Gemeinschaft der Heiligen mit Leben. Und diese Gemeinschaft der Heiligen vollzieht sich auf zwei Ebenen, wie wir hier sehen. Es ist einmal die Ortsgemeinde, also innerhalb der Gemeinde an einem Ort, hier die Gemeinde in Rom. Und sie existiert überregional, über die Ortsgemeinden hinweg. Damals gab es keine organisierten Gemeindebünde wie heute. Aber die Gläubigen, die waren trotzdem untereinander verbunden. Ja, und das macht die weltweite Gemeinde Jesu als Leib Christi aus. Der Leib Christi, das ist nicht irgendeine Kirchenorganisation, sondern es ist die Gemeinschaft aller in Christus Erlösten. Und genau das ist ja unser Kirchenverständnis. Die Gemeinde Jesu, das sind nicht alle getauften Mitglieder, bestehend aus den Gläubigen und den Namenschristen, die eigentlich Ungläubige sind, sondern es ist sie ist die Summe aller echten Kinder Gottes, die bekehrt sind und wiedergeboren. Egal welcher Ortsgemeinde oder Denomination oder Gemeindebund oder wie man es nennen will, sie auch angehören. In unseren Versammlungen hier am Ort sind Nichtgläubige natürlich herzlich eingeladen, möchte ich ausdrücklich betonen, aber sie gehören nicht zum Leib Christi, zur eigentlichen Gemeinde. Und bitte ladet hier auch Leute ein, die nicht gläubig sind. Denkt nicht, oh, das ist zu schwierig und das verstehen die nicht und so weiter. Nein, die sollen das hier erleben, die Gemeinschaft der Heiligen, wie das ist. Und überlasst es dem Heiligen Geist, zu ihren Herzen zu sprechen. Nun, der erste Abschnitt, was die Gemeinschaft der Heiligen ausmacht und sie fördert. Schauen wir mal in den Text, wie Paulus und die Gemeinde in Rom, die Gemeinschaft der Heiligen lebten. Und entdecken wir gemeinsam die Elemente dieser Gemeinschaft, auch als praktische Anregung für uns. Vers 1 und 2 wird eine Frau erwähnt namens Phoebe. Sie ist eine Dienerin oder auf Griechisch Diakonin. Das Wort haben wir ja auch heute. Paulus gibt hier ein Empfehlungsschreiben für sie. Sie brauchte Beistand der anderen. Er sagt, sie hat vielen auch Beistand geleistet. Vielleicht war es Gastfreundschaft, vielleicht sonst wie in praktischer Hinsicht. Praktische Unterstützung war für Paulus auch sehr wichtig. Denn er war ja nicht verheiratet, er reiste viel umher, er konnte auch nicht immer arbeiten. Er brauchte daher Unterstützung anderer, um seinen Dienst zu tun, in jeder Hinsicht. Und das war Gastfreundschaft, das waren sicher auch finanzielle Gaben oder auch geistliche Unterstützung, Gebet und Gemeinschaft. Beistand leisten ist ein sehr wichtiger und wertvoller Dienst, und besonders für unsere Missionare. Also das Element der Gemeinschaft, was wir hier sehen, Kinder Gottes unterstützen einander in praktischer Hinsicht. Besonders aber, was den Dienst des Herrn betrifft. Dann in Vers 3 und 4 grüßt er Priscilla und Aquila, seine Mitarbeiter in Christus. Die sind uns bekannt aus der Apostelgeschichte. Sie waren Mitarbeiter des Paulus in Korinth, waren beide Juden, sie waren aus Rom geflohen. Und zwar hat im Jahr 49 Kaiser Claudius die Juden aus Rom vertrieben. Aber sie hatten weiterhin Kontakte nach Rom, wie wir hier sehen. Paulus sagt, sie haben sogar ihr Leben für Paulus riskiert. Diese Geschichte wird uns hier nirgends berichtet in der Bibel, aber es wird einfach so beiläufig erwähnt, als wäre das selbstverständlich. Ist das selbstverständlich? Also das Element der Gemeinschaft hier, Kinder Gottes halten zusammen und helfen sich. Gerade in Schwierigkeiten und sogar in Lebensgefahr. Vers 5 erwähnt er die Gemeinde in ihrem Haus. Was war die biblische Form der Gemeinde? Es war die Hausgemeinde. Die Gläubigen haben sich in Privathäusern zu ihren Versammlungen getroffen. Es war auch in Jerusalem so. Es gab dort über 3000 Gläubige nach der Pfingstpredigt des Petrus. Die trafen sich zusammen an einem öffentlichen Ort. Das war im Tempel, besser gesagt im Vorhof des Tempels, öffentlicher Platz. Aber sie trafen sich auch in den Häusern, in kleinen Gruppen, zum Brotbrechen, also zum Abendmahl. Und Mittelpunkt war die Lehre der Apostel, das Brotbrechen, die Gemeinschaft und das Gebet, die vier Elemente der Gemeinde. Kirchengebäude, wie wir sie heute kennen, die gab es erst ab dem 2. Jahrhundert. Und in dieser Zeit war der Abfall von der biblischen Wahrheit bereits im Gange. Und man hat den Eindruck, je weiter weg man von der biblischen Wahrheit ist, in der biblischen Gemeindeform, desto größer und prunkvoller werden diese Kirchengebäude. Ich denke, da müssen wir auch aufpassen. In der heutigen Zeit neigen auch dazu. Aber der persönliche Kontakt unter den Geschwistern, der ist sehr wichtig, der ist unverzichtbar. Große Gemeindeversammlungen sind oft anonym. Also ich kann nur sagen, wie es mir selber ging, als ich nach Bonn kam. Ich war nicht verheiratet, ich war ganz allein. Ich ging in Gemeinden rein und oft kam niemand auf mich zu. Mich hat niemand wahrgenommen und darunter leidet man sehr. Aber in der Seufertstraße war das zum Glück anders. Ja, das darf ich hier mal sagen. So, und das soll auch so bleiben. Und bitte macht die Augen auf, wenn jemand als neuer Besucher reinkommt und sprecht die Leute an. Das ist so wichtig. Es geht jeden an. Es wird in der Tat schwierig, wenn die Gemeinden zu groß werden. Man sagt, so 100 Leute ist das Maximum, wo man sich so gerade noch kennt. Aber der persönliche Kontakt zu den Geschwistern, Beziehungen, wo Vertrauen entsteht, wo Liebe entsteht, das ist eigentlich nur in kleinen Gruppen möglich. Also das Element der Gemeinschaft hier sind persönliche Beziehungen in kleinen Gruppen in unseren Häusern. Und ich möchte euch herzlich ermutigen, falls es nicht schon der Fall ist, dass ihr euch kleinen Gruppen anschließt, Hauskreisen oder Gebetsgruppen oder dergleichen. Vers 6 geht es um eine Frau namens Maria, die viel für sie gearbeitet hat. Sie wird hier ausdrücklich erwähnt. Und ihr Dienst wird besonders wertgeschätzt, auch in Vers 12, eine Frau namens Persis. Überhaupt, das ist mir hier aufgefallen, erwähnt Paulus hier viele Frauen. Ja, es sind 9 Frauen und 20 Männer, ich habe es mal gezählt. Also ist Paulus frauenfeindlich? Wird ihm ja immer wieder gern vorgeworfen. Es ist eine falsche Behauptung. Wer das behauptet, hat einfach keine Ahnung. Die Frauenfrage in der Bibel muss man vor dem Hintergrund der damaligen Gesellschaft betrachten. Und die war wirklich frauenfeindlich. Ich darf das nicht vor der heutigen Gesellschaft betrachten, die feministisch beeinflusst ist. Und so haben die Aussagen des Paulus eigentlich ein ganz anderes Gewicht. Was wäre eine Gemeinde ohne die fleißigen Frauen, die sich um alles kümmern, um die ganzen praktischen Arbeiten im Haus und bei der Bewirtung und so weiter? Also ein wesentliches Element der Gemeinschaft ist die Wertschätzung der Frau und ihres Dienstes. Aber man sollte dabei nicht überziehen, wie das heute oft der Fall ist, unter dem Einfluss der Ideologie, des Feminismus, wo man die Frauen auch in Leitungsaufgaben drängt. Laut der Bibel ist der Mann das Haupt nach Christus. Es ist keine Geringschätzung oder Abwertung der Frau oder eine Unterdrückung oder im Neusprech Diskriminierung der Frau. Die Geschlechter sind völlig gleichwertig bei Gott, das macht die Bibel ganz deutlich. Sie sind gleichwertig vor Gott, gleichwertig hinsichtlich der Erlösung, aber Gott hat sie unterschiedlich gemacht und hat ihnen unterschiedliche Aufgaben gegeben in der Gemeinde. Vers 7. Grüßt der Andronikus und Junias, seine verwandten Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Andronikus und Junias waren Mitgefangene, es wird hier nicht weiter erwähnt, in welchem Zusammenhang. Er erwähnt sie mit einer hohen Wertschätzung. Er sagt, sie waren vor ihm in Christus gewesen und sie sind angesehen unter den Aposteln. Also das Element der Gemeinschaft hier, Christen leiden auch miteinander, gerade auch in der Verfolgung. Vielleicht wird uns das auch mal betreffen, ich weiß es nicht. Wir beobachten, wie die Stimmung in Deutschland immer mehr sich gegen die Christen wendet, gegen alles Christliche, auch christliche Traditionen wie Weihnachten und Ostern und so weiter. Und der Islam immer präsenter wird in der Gesellschaft. Ich möchte hier noch eine Kuriosität erwähnen zu dem Namen Junias, die immer wieder auftaucht. Man behauptet verschiedentlich, dieser Name Junias hier müsste eigentlich Junia heißen. Ja, ein Frauenname. Und es handelt sich hier angeblich um eine Apostelin. Begründung lautet, ein männlicher Name Junias ist nicht bekannt in der griechischen Literatur. Aber Junia ist bekannt, den gibt's. Und daraus schlussfolgert man, ja, dann muss es auch weibliche Apostel gegeben haben. Und dieser Name Junia wird auch in der Luther-Übersetzung 2017 so wiedergegeben. Ich muss dazu sagen, die ist ziemlich liberal, theologisch und feministisch verfälscht. Kann ich nicht empfehlen. Nun, was ist da dran? Im griechischen Grundtext steht hier der Akkusativ, Junian, also mit N am Hinten. Und das könnte in der Tat beides heißen. Es könnte Junia heißen oder Junias. So ist beides möglich, grammatikalisch. Also es ist denkbar, dass es hier auch um eine Frau gehen könnte. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Junias könnte die Abkürzung von Junianus sein. Also man hat, so wie bei Silas und Silvanus zum Beispiel, also man hat Namen verkürzt, die man Silben weglässt. Machen wir ja auch manchmal. Oder wenn hier ein Mann und eine Frau zusammen erwähnt werden, Andronikus und Junia, vielleicht war das ein Ehepaar, die zusammen gedient haben. Also letztlich wissen wir es nicht, um wen und was es sich handelte. Und weiter diese Aussage, sie waren angesehen unter den Aposteln, die kann man auch unterschiedlich verstehen. Ja, man könnte auch sagen, sie waren ausgezeichnet unter den Aposteln oder hervorragend unter den Aposteln. Also im Sinne von, sie hatten einen guten Ruf. Es ist keine eindeutige Bezeichnung, dass sie jetzt auch Apostel waren. Nur die Tatsache ist, dass das Neue Testament nicht einen einzigen Beleg kennt für weibliche Apostel. Und diese Behauptung ist nichts weiter als eine Spekulation hier. Man muss hier einen einzigen Buchstaben dafür ranziehen. Das ist ein bisschen dünn. Es gibt keine ausreichende Lehrgrundlage für so eine solche Behauptung. Also so eine wichtige Lehre müsste einen klaren Beleg haben in der Schrift. So, das nur am Rande. Weiter, Vers 8. Grüßt meinem Herrn geliebten Amplias. Amplias ist die Kurzform von Ampliatus. Also da hat man das auch wieder, diese Namensverkürzung. Er ist im Herrn geliebt, sagt Paulus. Habe ich mich gefragt, sehe ich meine Geschwister auch so, als im Herrn Geliebte? Gerade die, die mir Mühe machen, die einen schwierigen Charakter haben, wir sind im Herrn Geliebte. Ja, auch wenn ich keine natürliche Sympathie habe für ihren schwierigen Charakter, sie mir zu schaffen machen. Also was ist Grundlage unserer Liebe zueinander? Das ist nicht menschliche Sympathie, sondern es ist die Tatsache, dass wir alle vom Herrn geliebt sind. Das Element der Gemeinschaft, unsere Liebe zueinander, gründet sich in der Liebe des Herrn Jesus zu uns und in sonst nichts. Machen wir uns das immer wieder bewusst, wenn wir Schwierigkeiten haben mit jemandem. Vers 9 bis 12 zählt er jetzt noch mehrere Namen auf mit Grüßen an weitere Geschwister. Namen kennen wir alle nicht, oder die Personen vielmehr. Aber es wird auch deutlich, Paulus hat eine persönliche Beziehung zu ihnen allen. Er arbeitet hier nicht nur eine Namensliste ab. Und er bringt immer Zusätze zu diesen Namen. Mein Geliebten oder meine Geliebte, den in Christus bewährten, die im Herrn sind und so weiter. Es sagt was über ihren geistlichen Stand aus. Und bei allen zeigt sich, wie er seine Verbindung zu ihnen als im Herrn begründet. Sie sind im Herrn bewährt, sie sind im Herrn, sie arbeiten im Herrn, alles im Herrn. Die Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft untereinander besteht nur im Herrn Jesus. Ja, und wieder erwähnt er viele Frauen natürlich. Also das Element unserer Gemeinschaft, unsere persönliche Beziehung untereinander, ist allein in der Person Jesu im Herrn gegründet. Sie gründet nicht auf gemeinsame Interessen oder Überzeugungen oder auf Sympathie. Wir sind keine Interessengemeinschaft wie ein weltlicher Verein. Unsere Identität, unser Gefühl der Zusammengehörigkeit, das ist Jesus. Sonst nichts. Und das ist das Besondere an der christlichen Gemeinschaft. Das gibt es in der Welt nicht. Gibt es nirgends. Und das ist so kostbar. Und deshalb lasst uns das, diese Gemeinschaft bewahren. Vers 13. Grüßt Rufus den Auserwählten im Herrn. Er nennt ihn einen Auserwählten im Herrn. Seit wann bezeichnen wir uns so? Sind wir das? Ja, wir sind es. Wir sind auserwählt im Herrn. Und sehen wir die anderen auch so? Auserwählt im Herrn, Auserwählte Gottes. Also Element der Gemeinschaft. Es ist die Tatsache, dass Gott uns als seine Auserwählten zusammengestellt hat. Unsere Geschwister haben wir uns nicht selber ausgesucht. Ja, vielleicht meinen wir das manchmal. Also ich kann nur sagen, Gott hat mich hier in diese Gemeinde geführt. Ich habe mir die nicht selber ausgesucht. Ja, durch die Umstände einfach. Bin ich mir absolut sicher. Vers 14 und 15 grüßt er weitere Personen, die ihm namentlich bekannt sind. Und andere, die ihm namentlich nicht bekannt sind, die gab es auch, die nennt er die Brüder bei ihnen oder die Heiligen bei ihnen. Er möchte keinen vergessen oder übersehen. Jeder Einzelne ist ihm wichtig. Und das ist auch ein Element unserer Gemeinschaft. Der Einzelne ist in der Gemeinde wichtig und nicht die Masse. Und diese ganze Angeberei, die man oft hört von Leitern mit großen Mitglieder- und Besucherzahlen, das ist einfach nur ungeistlich und abstoßend. Die Gemeinde ist der Einzelne wichtig und Gott ist der Einzelne wichtig. Vers 16 schließt die Grüße ab, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Der heilige Kuss, ja, das war früher zur Begrüßung üblich. Er drückt Herzlichkeit und Verbundenheit aus. Ist heute vielleicht in der Form nicht mehr üblich, aber umarmt euch ruhig mal. Ja, es ist eine wunderbare, es ist eine heilige Sache. Es drückt die Verbundenheit aus. Ja, der Römerbrief könnte hier zu Ende sein, aber Paulus schiebt noch etwas sehr Wichtiges nach. Wir haben nun gehört, was die Gemeinschaft der Heiligen kennzeichnet. Und nun geht er auf das ein, was die Gemeinschaft der Heiligen zerstört. Vers 17. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Jede menschliche Gemeinschaft ist in Gefahr zu zerbrechen durch Spaltungen und Ärgernisse, also Streit und Zerwürfnisse. Und hier geht es um solche Spaltung durch Widerspruch zur Lehre. Es gibt auch andere Ursachen für Trennung. Die beruhen nicht auf Lehre, sondern eher auf unseren menschlichen Schwachheiten. Wenn man streitet sich um Sachfragen. Ja, ist oft gepaart mit Rechthaberei. Es gibt Eifersucht. Es gibt Beziehungsprobleme. Es gibt Missverständnisse und Ängste und so weiter. Nun, da wollen wir barmherzig miteinander sein. Wir sind alle schwach im Fleisch, wir sind alle schwach. Da müssen wir miteinander reden, die Dinge bereinigen, in Ordnung bringen, einander vergeben. Da wollen wir uns um Versöhnung und Einmütigkeit bemühen. Eine Gemeinde soll nicht wegen solcher Dinge zerbrechen. Paulus sagt, es gibt aber Trennungen wo es keine Toleranz gibt. Nämlich wenn es um die Lehre geht, um die Wahrheit der Bibel. Paulus nennt das die Lehre, die ihr gelernt habt. Was meint er damit? Nun, das ist eine Umschreibung für das Neue Testament zur Zeit des Paulus. Das gab es noch nicht in schriftlicher Form, noch, also nicht in dieser Form zumindest. Es war vieles noch eine mündliche Überlieferung der Apostel. Ein Widerspruch gegen die gesunde biblische Lehre führt immer zu Streit und Spaltung. Grundsätzlich. Und dann bilden sich Fraktionen, die sich untereinander bekämpfen. Ist ja das, was die Ökumeniker uns vorwerfen. Die Lehre trennt. Ja, der Vorwurf stimmt, hundertprozentig, der ist berechtigt. Aber die Spaltung machen nicht diejenigen, die an der biblischen Lehre festhalten, sondern diejenigen, die von ihr abweichen. Das sind die Spalter. Das sind eigentlich oft die gleichen Themen. Ich habe es schon erwähnt, Frau in Leitungsfunktionen oder man fordert Akzeptanz homosexueller Lebensweise in der Gemeinde und so weiter. Und im Kern geht es immer um eins, nämlich die Autorität der Heiligen Schrift. Es gibt nebensächliche Dinge in unserem Glauben, die sind nicht heilsentscheidend. Die kann man auch unterschiedlich sehen, wenn die Bibel nichts Eindeutiges dazu sagt. Ja, da ist Toleranz angebracht. Da wollen wir unterschiedliche Meinungen nebeneinander stehen lassen. Uns nicht bekämpfen, sondern uns trotzdem lieben und wertschätzen. Aber dann gibt es Dinge, wo die Bibel sehr klar und eindeutig ist, die aber heute vielleicht nicht mehr in den Zeitgeist passen. Und dann versucht man, die Gemeinde trotzdem den Zeitgeist anzupassen. Siehe obige Fragen. So, und das geht nur, wenn man der Bibel direkt widerspricht, indem man sie verdreht oder falsch auslegt oder man sagt, ja, das ist zeitbedingt und heute nicht mehr gültig. Und so wird im Kern die absolute Autorität der Bibel ausgehöhlt. Wie sollen wir mit solchen Angriffen umgehen? Paulus sagt zweierlei. Erstens, habt Acht. Also als erstes merkt erstmal, dass hier was läuft gegen die Wahrheit. Manchmal merken wir das gar nicht. Und zweitens, meidet diese Personen. Nicht meidet die Diskussionen mit ihnen, meidet diese Personen. Und das ist ja schockierend, was er hier sagt. Also das Neue Testament sagt in aller Schärfe, man soll Sektierer und Irrlehrer meiden. Ja, sogar ausgrenzen. Das heißt, denen deutlich zu machen, du gehörst nicht dazu. Paulus ist da ganz scharf in Galater 1, Vers 9. Wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Und in Titus 3, Vers 10 sagt er, einen sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweise. Also das Neue Testament ist zu 100% intolerant gegen falsche Lehre. Warum? Weil diese Toleranz absolut zerstörerisch ist für die Gemeinde. Denn ihre Einheit beruht ja auf der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15 sagt Paulus, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde des lebendigen Gottes kann nur in der Wahrheit Bestand haben. Und daher diese scharfe Abgrenzung. Sie ist überlebensnotwendig für die Gemeinde. Und da ist auch Toleranz völlig fehl am Platze. Und hier müssen wir intolerant sein und solchen Leuten die Tür weisen, sagt die Bibel. Immer mit der Ansage, es steht geschrieben. Wenn wir da auch nur einen Millimeter nachgeben, dann brechen irgendwann alle Dämme. Das ist ja leider das, was man beobachten kann in der Christenheit. Und stattdessen versucht man oft, die Einheit um jeden Preis herzustellen durch irgendwelche Kompromisse. Aber das gibt's nicht, Einheit um jeden Preis. Das ist ja im Grunde der große Irrtum der Ökumene. Man hat schon ganz zu Beginn der ökumenischen Bewegung festgestellt, dass sich die verschiedenen Konfessionen und Denominationen in der Lehre niemals einig sein werden. Und das wäre der Zeitpunkt gewesen, das Projekt zu beenden. Aber man hat stattdessen nach einer anderen gemeinsamen Basis gesucht. Kennt den Slogan, die Lehre trennt, der Dienst eint. Damit hat man nun gemeinsame Dienstprogramme aufgelegt. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Ach, das sind doch tolle Werte. Kann doch jeder zustimmen. So ein kleinster gemeinsamer Nenner. Und die Idee dahinter ist, ja, der gemeinsame gesellschaftspolitische Aktivismus für eine bessere Welt, das wird uns schon einigen. Und dabei wirft man die Wahrheit über Bord. Und dann beruft man sich noch auf Johannes 17, damit sie alle eins seien. Aber man vergisst, dass der Herr Jesus auch sagte, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Die Einheit der Kinder Gottes kann nur in der Wahrheit bestehen. Ohne Wahrheit entsteht eine falsche, eine lügnerische Einheit. Und wer sich ihr anschließt, der zerstört in Wahrheit die Gemeinschaft der Heiligen. Ja, er wird zubereitet, sich der falschen antichristlichen Weltreligion anzuschließen, die jetzt gerade entsteht, alle Religionen unter einem Dach zu versammeln, was uns dann im Endstadium in Offenbarung 17 mit der Hure Babylon beschrieben wird. Daher ist eine Trennung von Leuten mit falscher Lehre eindeutig geboten. Sie ist gesund und sie ist notwendig. Ich bin davon überzeugt, wahre Kinder Gottes brauchen keine Ökumene. Denn sie sind bereits eins in Christus. Sie sind eins im Heiligen Geist. Es ist eine geistliche Einheit, keine organisatorische. Eine geistliche Einheit, die von Gott bereitet und geschaffen ist. Nicht von Menschen. Nun kommt Paulus auf die Kennzeichen der Verführer zu sprechen, Vers 18. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Also woran erkennt man die Verführer? Das erste Kennzeichen, sie verursachen Spaltungen, immer. Daher kommt auch die Bezeichnung Sekte. Ja, lateinisch secare heißt trennen, zerschneiden. So, und warum? Zweites Kennzeichen, Verführer dienen immer ihren eigenen Bedürfnissen. Es geht um Macht und Geltung, es geht um ihre eigenen Ideen, aber es geht ihnen nicht um Gottes Ehre. Ich komme nochmal auf die Schriftlesung zurück, Apostelgeschichte 20. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Also Verführer binden Menschen immer an sich. Sie binden sie an ihre Organisationen, an ihre Methoden, an ihre Lehren. Oder sie treten mit einem Exklusivitätsanspruch aus. Wir sind die wahren Gläubigen der Endzeit. Alle anderen sind abgefallen. Paulus nennt Sektierer reißende Wölfe. Im Gegensatz dazu sind die wahren Hirten der Gemeinde. Was tun die? Sie binden Menschen nie an sich, sondern immer an Jesus. Binden sie auch nie an ihre Gemeinde. Ein wahrer Hirte kann sagen, du darfst gerne in eine andere Gemeinde gehen. Habe ich nichts dagegen, aber bleib bei Jesus. Das dritte Kennzeichen sind wohlklingende Reden. Also die Art zu reden. Ja, sie haben eine eingängige Rhetorik, eine suggestive Rhetorik, die ein gutes Gefühl erzeugt. Ja, oft hat der Redner eine faszinierende Persönlichkeit und Ausstrahlung. Er macht schöne Worte wörtlich. Steht hier segnend, segnende Worte. Also was gut klingt, was die Leute gern hören wollen, was aber unaufrichtig ist. So als Beispiel fallen mir da die Bücher von Sarah Young ein, 366 Liebesbriefe von Jesus. Weiß nicht, ob ihr das davon schon mal gehört habt. Ein angeblicher Jesus spricht da in Ich-Form lauter positive Botschaften über Liebe und Wohlfühlen. So ein süßliches, frömmelndes Gesäusel. Ja, was die Seele streichelt, dem fleischlichen Menschen wohltut. Aber es ist ein falscher Christus dahinter. Und obendrein werden noch mystische und meditative Techniken beworben, die nicht christlich sind, sondern heidnisch und okkult. Aufgepasst. Das ist Verführung. Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Und nun nennt Paulus die Kennzeichen der Verführten, also die verführt werden. Sie sind Gläubige, die für Verführung empfänglich sind. Er bezeichnet sie als Arglose. Die meinen es nicht böse, aber die sind einfach harmlos. Ja, die sind leichtgläubig, vertrauensselig. Ja, sie sind empfänglich für alles Mögliche. Wir sagen, sie sind offen. Die Herzen der Arglosen werden verführt. Das heißt, sie prüfen die Dinge nicht mit ihrem Verstand oder sprechen mit anderen darüber. Sie verlassen sich einfach so auf ihr wohliges Bauchgefühl. Habe ich selbst schon gehört. Das Gegenteil von Arglosigkeit ist geistliche Reife. Es ist das Gegenmittel, was immun macht gegen solche Verführungen. Vers 19. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Paulus nennt hier drei Kennzeichen geistlicher Reife. Erstens Gehorsam. Gehorsam ist nichts Schlechtes. Wir Deutschen haben vielleicht schlechte Erfahrungen damit, aber die Frage ist doch immer, wem gehorche ich? Ja? Wir sollen dem Wort Gottes gehorchen. Das ist das, was man auch nach außen hin sieht bei uns und zum öffentlichen Verhalten. Zweites Kennzeichen geistlicher Reife. Seid weise zum Guten. Was ist Weisheit? Wird uns in den Sprüchen erklärt. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Was ist Gottesfurcht? Gottesfurcht heißt, das Böse zu meiden und das Gute zu suchen. Also göttliche Weisheit ist, wenn wir Gottes Gebote, seine Prinzipien kennen und die im Alltag auf unser Leben anwenden können. Das ist Weisheit. Drittes Kennzeichen, seid unvermischt mit dem Bösen. Wir sollen keine Kompromisse machen mit Welt, mit der Sünde, mit dem Zeitgeist, mit weltlicher Ideologie. Das Problem ist immer die Vermischung. Es ist ja immer noch was Gutes dabei. Aber diese Mischung aus Gut und Schlecht, das ist ein Problem. Weil das Falsche immer die Oberhand gewinnt. Wir müssen klaren Kurs halten auf dem Wort Gottes. Und dann bleibt auch unser Blick ungetrübt gegen diese ganze Flut der Lügen, die in der heutigen Zeit auf uns einprasselt. Was jetzt neudeutsch Fake News genannt wird. Ja, nur wer in der Bibel gegründet ist, in dieser Wahrheit, der kann da noch den Durchblick behalten. Zum Schluss stellt uns Paulus auf den Frieden Gottes, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Sehr interessanter Schlussvers. Dieser Ausdruck, den Satan zermalmen, den finde ich hier sehr bemerkenswert. Denn nachdem Paulus das geschrieben hatte, den Römerbrief, wenige Jahre danach begann die erste Christenverfolgung durch Kaiser Nero in Rom. Und da sagt Paulus, Gott wird den Satan unter euren Füßen zermalmen in Kürze. Ich denke, es war ein Trost für die Gläubigen. Es war tröstlich für sie zu wissen, bei allen Machenschaften Satans, dass Jesus den Satan bereits zertreten hat am Kreuz. Er ist heute noch nicht endgültig entmachtet, aber seine endgültige Entmachtung, die steht noch bevor. Und deshalb wollen wir immer auf Jesus als den Sieger schauen. Der Sieg ist am Kreuz vollbracht. Der Satan wird in Kürze zermalmt. Wir haben nun zusammen in diesem Text die Gemeinschaft der Heiligen betrachtet. Sie ist uns allein in Jesus und seinem Wort von Gott geschenkt. Sie ist von Gott gewirkt und nicht von Menschen gemacht. Das ist das Besondere daran. Und deshalb brauchen wir die Gnade Gottes, dass wir diese Gemeinschaft bewahren untereinander. Satan wird nichts unversucht lassen, um sie zu zerstören. Darum lasst uns alle festhalten an Jesus, der die Mitte unserer Gemeinschaft ist. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du uns zusammengestellt hast als deine Gemeinde, als Heilige und Geliebte, Auserwählte Gottes, in dir selbst, in deiner Person. Du selbst bist die Mitte. Du selbst bist das Ziel und das Haupt. Herr, und halte uns nah bei dir, halte uns in deinem Wort. Und wir bitten dich, lass du die Liebe unter uns wachsen, dass sie weitergeht zu denen, die noch draußen sind. Wir danken dir, dass du es tust, durch deinen Heiligen Geist. Amen.